Unser Bundeskanzler hat das ja vor einigen Wochen gesagt. Wir haben eine Zeitenwende gerade. Wer hätte das gedacht, dass quasi ganz viele Sicherheiten, die wir gerade so sicher gefühlt haben, erschüttert werden? Wir hatten ja in den letzten Jahren den einen oder anderen kleinen oder größeren Krieg, auch in Europa, aber diesmal ist eine Weltmacht dran beteiligt. Eine wirkliche Weltmacht, ein Teil des früheren Kalten Krieges. Und was sich geändert hat seit der Zeit, wo wir damals noch viele Friedensdemonstrationen erlebt haben in Deutschland und viele Bewegungen gegen Krieg und so weiter, was sich heute noch mal viel, viel stärker verändert hat. Dieser Krieg hat nicht eine Auswirkung auf eine Region, Russland und Ukraine, sondern ist durch die Vernetzung und Globalisierung ein weltweites Geschehen geworden. Wer hätte gedacht, dass keiner hat es gewusst vorher, dass die Ukraine eines der größten Getreidelieferanten der Welt ist. Dass große Teile der dritten Welt davon abhängig sind, dass da das Getreide kommt. Plötzlich hat das Ganze eine weltweite Dimension. Und nicht von ungefähr hat man in den letzten Tagen und Wochen immer wieder von einem drohenden dritten Weltkrieg gesprochen. Wer hätte das gedacht? Uns geht es ja noch relativ gut. Ein bisschen ein paar Cent mehr Spritpreise. Aber es gibt Länder, die gerade am Existenzminimum sind und wissen nicht, wie sie das überleben sollen. Und das hat mich angeregt, mal vielleicht etwas neu hinzugucken. Was sehen wir an Zeichen gerade in der Welt? Was sehen wir gerade, was vielleicht Jesus vorausgesagt hat? Er hat ja immerhin vorausgesagt, dass er eines Tages, dass diese Welt ein Ende haben wird. Also es ist nicht etwas, was uns überraschen sollte, dass es mal ein Ende der Welt geben könnte. Das hat Jesus ganz viel gesagt. Das ist meine Predigt deswegen genannt, der Vorhang fällt. Glaubst du, wenn du die mal gerade machst? Bei mir. Weil Jesus davon gesprochen hat, dass der Vorhang fallen kann. Dass es Zeichen gibt, die das Ende der Welt ankündigen. Und hat sich immer wieder darauf bezogen. Und das hat die Christen hunderte Jahre lang begleitet. Und das ist interessanterweise, im Advent hat man sich das immer wieder neu bewusst gemacht. Ja, Jesus kommt wieder. Aber die Zeit davor wird eine katastrophale Zeit sein. Mit vielen Problemen. Und das eine oder andere nehmen wir gerade wahr. Wer mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich gar kein Endzeit-Spezialist bin. Es gibt da so Spezialisten an dem Punkt, die ständig über das Thema reden und es lieben, verschiedene Dinge aus der Bibel, verschiedene Prophetien und Ankündigungen der Endzeit zu diskutieren. Ich bin das nicht. Ich habe mich auch im Theologiestudium damals im Grunde genommen darum gedrückt, von Themen in der Bibel vom tausendjährigen Reich und den Zeichen der Endzeit und wenn man die Offenbarung liest, ganz viele verschiedene Gestalten, die dort auftauchen, viele symbolische Figuren. Das ist für manche sehr interessant, das alles zu deuten. Ich fand das immer sehr, sehr verwirrend. Oder das Buch Daniel, wo auch vieles im Alten Testament schon angekündigt wird, was das Ende, die Endzeit angeht. Und ich muss sagen, ich bin durch solche Endzeitspezialisten auch geschädigt worden, weil ich beobachtet habe, immer wieder wurden Voraussagen falsch gedeutet. Man hat irgendwelche prophetischen Bibelstellen herangezogen, wenn sich irgendwas zum Beispiel im Nahen Osten getan hat. Und nach ein paar Jahren merkte man, das war doch eine falsche Auslegung. Und das hat mich ein bisschen misstrauisch gemacht, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht wegzuleugnen, dass Jesus sehr viel über die letzte Zeit redet. Die Bibel ist da relativ klar, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird und dass sein Wiederkommen dann nicht als Kind sein wird, sondern als Herrscher, als der König aller Könige, als der Regent des Universums. Er wird kommen und es werden alle mitbekommen. Und es werden alle irgendwie reagieren müssen. Paulus sagt das an einer Stelle sogar sehr krass. Es werden sich dann alle Knie beugen vor ihm. Egal diejenigen, die das wollten oder die das nicht wollten. Es werden sich alle Knie in dem Augenblick beugen müssen, wenn er wiederkommt. Interessant, in einem der letzten Kapitel der Offenbarung, wo Jesus ja die ganze Offenbarung aufzeigt, wie die Entwicklungen in der letzten Zeit, bevor er kommt, sein werden, weltweit. Da heißt es ganz am Schluss, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Gott hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Das spricht Jesus. Selig oder glücklich ist der, wer an den prophetischen Worten dieses Buches festhält. Das heißt, sie beachtet, sie so sein Leben entsprechend gestaltet. Und genau dazu lädt Jesus seine Jünger ein. Alles gut, kein Problem. Dazu lädt Jesus seine Jünger ein und ich möchte mit euch einen Bibelvers in Markus 13 näher angucken, wo Jesus genau zu dieser letzten Zeit, wie lang sie auch diese Periode sein mag, etwas sagt. Und das finde ich sehr klar, nicht so bildhaft wie in der Offenbarung, sehr, sehr klar. Und deswegen halte ich mich gerne an diesem Text, wenn es um die letzte Zeit angeht und versuche Parallelen auch zu uns zu finden, zu unserer Zeit. Da heißt es in Markus 13, als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prachtvolle Bauten. Dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten, entgegnete Jesus. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Später saß Jesus auf dem Ölberg, von wo aus man auf den Tempel hinüberblickt. Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas waren mit ihm allein. Da baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen und welchen Zeichen werden wir erkennen können, dass die Erfüllung all dieser Dinge bevorsteht? Gebt acht, dass euch niemand irreführt, antwortete Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden von sich sagen, ich bin es, und sie werden viele irreführen. Und wenn ihr von Kriegen hört und von Kriegsgefahr droht, dann erschreckt nicht, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird bald in dieser Gegend Erdbeben geben und bald in jener und Hungersnöte werden die Menschen heimsuchen. Doch das ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn der Geburtswehen. Habt Acht auf euch selbst, man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Denn bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Menschen werden ihren nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Doch dann, nach jener Zeit der Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird man den Menschensohn, diesen Titel bezieht Jesus immer wieder auf sich selbst, dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Boah, krasser Text. Wenn man sich den Zusammenhang so ein bisschen anguckt, dieses ganze Kapitel 13, also nicht nur den Text, den ich eben gelesen habe, ich habe einen Teil ausgelassen von Vers 14 bis Vers 24, da geht es im Grunde genommen um eine Verschmelzung von zwei Voraussagen. Ausgangspunkt war ja dieser Sightseeing-Besuch von Jesus mit seinen Jüngern im Tempel. Dort haben sie diesen Tempel besichtigt, beim Rausgehen dreht sich der eine um und sagt, boah, was für ein Gebäude, was für ein Bau. Meister, sieh, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus, dreht sich um, sagt, sieh dir das genau an, von diesen Steinen, die du siehst, wird keiner aufeinander bleiben, keiner auf dem anderen bleiben, alles wird niedergerissen. Und deswegen, dann ging er weiter und ich vermute mal, die Jünger haben da wirklich mit so offenen Mündern, sind sie hinter ihm hierher getrottet. Denn das ist nach ihrem Verständnis absolut unmöglich, ein unmöglicher Gedanke. Der Tempel, der von dem legendären König Herodes angefangen wurde zu bauen, gehörte damals zu den Wunderwerken der Zeit. Er ist in den Jahren 19 bis 20 vor Christus begonnen worden und er war geradezu imposant, imposant. Es gibt einen jüdischen Historiker, Josephus hieß der, der hat das in seinen Werken so ein bisschen beschrieben. Da waren teilweise Steine verwendet worden, die waren 15 Meter lang. 15 Meter lang, 4 Meter hoch, 6 Meter breit. Da fragt man sich jetzt noch, wie die transportiert wurden. Ja, das ist, musste vor kurzem so ein Stein, so aus Sandstein bewegen, der wog schon 350 Kilo. Ich, zu dritt haben wir das irgendwie hingekriegt, auf den Anhänger drauf. Das war schon fast unmöglich. Aber 15 Meter lang, 4 Meter hoch, 6 Meter lang, breit. Allein diese Steine müssen die Jünger in Staunen versetzt haben. Und dann der prächtigste Zugang zu dem Tempel befand sich im Südwesten des Tempelbezirks. Da, wo sich über dem Tal zwischen der Stadt und dem Tempelberg eine wunderschöne Brücke wölbte. Jeder Bogen dieser Brücke war 14 Meter lang. Und das über einem Tal, das 70 Meter breit war. Stück für Stück, die Brücke war 15 Meter breit. Zog sich über diese 100 Meter lang, diese Brücke, führte geradewegs auf die königliche Halle im Tempel zu. Die bestand aus einer Doppelreihe korinthischer Säulen. Ich beschreibe das so ein bisschen, um nachts, dass wir nachvollziehen können, wie es den Jüngern da gegangen ist. Jede dieser Säulen, dieser korinthischen Säulen, hatte eine Höhe von 12 Metern, war aus einem Stück gearbeitet. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie haben die das geschafft beim Abbruch, dass die nicht kaputt gegangen ist? Irgendwie haben die es hinbekommen damals. Und über den Tempel berichtet Josephus, die Vorderseite des Tempels war mit über und über mit schweren Goldplatten bedeckt. Und wenn die Strahlen der aufgehenden Sonne drauf schienen, sagt er, war es so, als wenn man direkt in die Sonne schauen würde. So geblendet war man. Und von Ferne sah der Tempel aus wie ein vergoldeter Schneeberg aus. Wo er nicht mit Gold bedeckt war, war er weiß wie Schnee. Und die Jünger, die geblendet waren von diesem Tempel, und waren natürlich als Juden mit Stolz erfüllt über diesen Tempel, eines der großen Bauwerke der ganzen Antike, Die mussten nach diesem Kommentar von Jesus, der fast lapidar so, den er quasi so ausgestoßen hat, geschockt sein, sprachlos. Kein Stein auf dem anderen? Kein Stein. Die müssen so wahrscheinlich beim Lauf und so das die ganze Zeit hingemurmelt haben. Kein Stein auf dem anderen, kein Stein auf dem anderen. Sicher haben sie gar keinen anderen Gedanken gehabt, als sie zum Ölberg kamen. Und es scheint, als sei die Aussage, die Jesus gemacht hat, alles gewesen, was er zum Thema Zukunft sagen wollte. Sie hatten ja gefragt danach. Und nichts, was vielleicht unsere Neugier und die Neugier der Jünger stillen konnte. Weit entfernt von allen Sensationsprophetien, nichts, was einem detaillierten Plan gleich käme. Jesus scheint nichts anderes gesagt zu haben. Und als sie dann zum Ölberg kommen, lesen wir in Vers 3, finden sie ihre Sprache wieder. Und der mutigste von ihnen, Petrus, mit dem Rest des Leitungsteams, Jakobus und Johannes, und dann war auch der Andreas dabei, fragen in dem Moment, als sie dann alleine sind, sag mal, Herr, wann wird das passieren? Woran, an welchem Zeichen wird man erkennen, dass das Ende von all dem bevorsteht? Merken wir etwas? Jesus hat ja nur von der Zerstörung des Tempels geredet. Und für sie ist das gleichbedeutend mit dem Ende der Welt. Das Gleiche quasi für sie. Für sie war das identisch. Sie können sich eine Welt ohne den Tempel nicht vorstellen. Die Jünger stellen hier im Grunde genommen zwei Fragen. Erstens, wann wird das sein? Und die zweite Frage, diese erste Frage bezieht sich zunächst auf die Tempelzerstörung. Sie wollen das Datum rausfinden. Wann soll das passieren? Und dann zweitens, was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Und diese Frage bezieht sich auf das Ende der Welt. Bei den Jüngern kommt das zusammen, bei Jesus teilt das in seiner Rede jetzt. Also diese zweite Frage, da geht es um so Vorzeichen. Was wird man sehen, je näher man kommt? Die Frage nach dem Datum beantwortet Jesus erstmal überhaupt nicht. Er sagt gar nichts dazu. Aber die Frage nach den Vorzeichen, die beantwortet er sehr wohl. Diese Vorzeichen müssen ja diejenigen, die an ihn glauben, wahrnehmen können. Die ihn erwarten. Die sollen sich quasi einstellen können durch diese Zeichen, dass er kommt. Sie sollen erkennen, wie sie sich richtig verhalten sollen, bis er kommt. Ein Datum brauchen sie dazu nicht, aber Hinweise, dass es näher kommt. Und in seiner langen Antwort von Jesus, und wie gesagt, ich habe die Hälfte, alles, was er zu dem Thema Zerstörung des Tempels und so weiter gesagt hat, habe ich jetzt weggelassen. In dieser ganzen langen Antwort steckt eine doppelte Information. Einmal zum Ende von Jerusalem und dann auch dieser Blick in die ferne Zukunft. Von uns aus gesehen jetzt 2000 Jahre voraus oder mehr. Und diese Information, dass beim Tempel kein Stein auf dem anderen stehen bleiben wird, gibt Jesus aus einem ganz bestimmten Grund. Weil einige Jahrzehnte später ist genau das passiert. Die Römer haben nach einem Aufstand in Israel, haben die diese Stadt und auch den Tempel dem Boden gleich gemacht. Und da ist wirklich, da haben die Römer 70 nach Christus wirklich ganze Arbeit geleistet. Sie wollten, dass dieser Tempel nie wieder aufgebaut wird. Und sie haben wirklich alles niedergerissen, was die Archäologen auch so bestätigen. Und Jesus will seinen Jüngern, die diese grauenhaften Ereignisse dann später miterleben, er will ihnen zeigen, wenn das stimmt, was ich euch gesagt habe, zu der Zerstörung des Tempels, dann stimmt auch alles andere, was ich zum Ende der Welt gesagt habe. Und deswegen verbindet er diese beiden Informationen hier. Es hat was mit Glaubwürdigkeit von Jesus zu tun, ob das wahr ist, was er sagt, auch wenn es tausende Jahre später eintreffen wird, in Erfüllung gehen wird. Genauso wie sich die prophetischen Aussagen zum Ende Jerusalems wortwörtlich erfüllt haben, wird sich alles andere auch zum Ende der Welt, wird das Realität werden, weil man Jesus vertrauen kann. Was er sagt, ist wahr. Was wird also passieren, wenn der Vorhang fällt? Und Jesus nennt hier Zeichen, Hinweise, kann man sagen, für die Zeit vor seiner zweiten Ankunft auf dieser Erde, wenn er als Herr wiederkommen wird, als König, als Herrscher. Er beschreibt diesen Höhepunkt in Vers 26. Dann wird der Menschensohn, das ist ein Titel aus dem Alten Testament, der den Messias bezeichnet. Jesus hat ihn immer wieder auf sich bezogen. Dann wird der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden, die von ihm auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, von Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Und das wird unvergleichlich sein, das mitzuerleben, wenn er das macht. Es wird das Größte sein, was jemals auf dieser Welt geschehen ist. Aber Jesus nennt hier in dieser Rede 6 Zeichen, auf die ich kurz eingehen möchte. Das erste ist zunehmende Verführung. Das ist sein erster Satz hier. Seht zu, dass euch nicht jemand verführt. So sagt das zu seiner näheren, engeren Schar. Im Grunde genommen eine Überraschung. Dieser Satz scheint weder mit der ersten noch zweiten Frage der Jünger etwas zu tun zu haben, aber er schmeißt ihn gleich mal so rein. Jesus will seinen Jüngern offensichtlich vermitteln, dass gerade in der Endzeit, vor seinem zweiten Kommen, Irrlehren, falsche Lehren sich häufen werden. Und dass sie deswegen aufpassen müssen. Und deswegen diese dringliche Aufforderung oder diese Warnung vor Verführung. Und diesen Gedanken finden wir auch in verschiedenen anderen Aussagen von Jesus. Matthäus 24, Lukas 21, auch in der Offenbarung, im Markus-Evangelium und so weiter. Es ist interessant, das Römische Reich damals war ja schon so ein multikulturelles Reich. Pluralismus, verschiedene Religionen, Kulte, alles war irgendwie da vermixt, hat man den Eindruck. Die Römer hatten es geschafft, alle Religionen ihrer besiegten Völker irgendwie zu integrieren in ihr Gedankengut. Aber das ist nichts dagegen, was wir heute erleben. Unsere Welt ist ja nur noch ein Dorf, wie jemand mal sagte. Es gibt alle Informationen, die überall auf der Welt da sind, praktisch auf Knopfdruck verfügbar. Mit Mausklick können wir alles verbinden. Und deswegen sind alle Lebensentwürfe, philosophische Denkstrukturen, Weltbilder, Religionen und so weiter jederzeit verfügbar. Und jeder mischt sich irgendwie was zusammen, hat man den Eindruck. Und Jesus spricht hier davon, dass unter meinem Namen werden Leute auftreten, auch mit einem Selbstverständnis als Messias, Retter zu sein, ein Christus zu sein, die Lösung für die Welt. Und er sagte, es werden viele sein, die so auftreten werden, weltweit. Wir haben also mit einer ganzen großen Menge zu rechnen. Und sie werden alle sagen, ich bin es, ich bin der Messias, ich löse euer Problem. Ich bin der Erlöser. Und Jesus sagt ganz klar, ihr Erfolg wird groß sein. Jesus prophezeit, dass sie viele verführen werden. Es könnte einmal sein, dass einmal mehr Menschen an falsche Christus glauben, als an den richtigen. Und das scheint Jesus hier vorauszusagen. Und Paulus an verschiedenen Stellen, im Neuen Testament wird das an vielen Stellen unterstrichen. Und die Frage, die, wenn wir das so hören, wird sein, was bleibt, wenn wir das hören? Wie werde ich mich richtig verhalten, wenn die Mehrheit nicht in Gottes Richtung schwimmt? Wenn sich die Mehrheit in eine andere Richtung bewegt als ich und wir eine kleine Minderheit sind? Und dann wird sich die Frage sehr schnell stellen, was bedeutet mir Jesus wirklich? Glaube ich seinem Wort, dass er irgendwann mal das Ende der Geschichte einläuten wird und er der Herrscher sein wird, oder folge ich anderen Lehren nach? Ist er mir so wichtig, dass ich bereit bin, gegen den Strom zu schwimmen? Und das wird, je weiter wir kommen in unserer Gesellschaft, die immer säkularer wird, umso wichtiger diese Frage. Wozu bin ich bereit? Also davor warnt Jesus. Das Zweite ist, er bewarnt zunehmende Kriege. Und da sind wir gerade mittendrin, auch in unserer Zeit. Eine Zunahme von Kriegen. Und das betrifft sicher nicht nur die näheren Kriege, nachdem Jesus das gesagt hat, die jüdisch-römischen Kriege von 66 bis 73 oder 132 bis 135 nach Christus. Sondern die gesamte Weltgeschichte, muss man sagen. Wenn wir die Geschichtsbücher lesen, wird unsere Geschichte nach bestimmten Perioden unterteilt. Vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht werden wir demnächst sagen, vor dem Dritten Weltkrieg und nach dem Dritten Weltkrieg. Und es ist beachtenswert, dass sich zum ersten Mal in der Weltgeschichte in einem Jahrhundert zwei Kriege ereignet, zwei Weltkriege. Mit einem ungeheuren Ausmaß an Toten und Zerstörung in einem Jahrhundert, keine 50 Jahre auseinander. Aber eine Information, die ich vor einiger Zeit gelesen habe, war, seit dem Zweiten Weltkrieg hat es keine Zeit mehr gegeben, wo nicht irgendwo auf der Welt Krieg war. Irgendwo, Bürgerkrieg oder was auch immer, wo man sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat. Natürlich kann man sagen, das hat mit den zusätzlichen Informationen zu tun, die man schneller bekommt als früher. Aber das kann man nicht mehr wegdiskutieren. Es scheint so zu sein, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen, Kriege und Kriegsgefahr, wie es in unserem Bibeltext heißt, jetzt viel schneller und sicherer auftreten als jemals zuvor in der Geschichte. In einem nie dagewesenen Ausmaß. Und gerade jetzt sind wir in einer Phase, wo wir anfangen, das könnte ja wirklich sein, dass wir in einen dritten Krieg reinrutschen. Stellen wir uns nur vor, eine der anderen Weltmächte, China zum Beispiel, würde hier integriert sein. Es gäbe einen Flächenbrand auf der ganzen Welt. Oder USA oder die NATO wäre plötzlich drin, aus irgendeinem Grund. Wir sind kurz davor, dass diese Entscheidung vielleicht getroffen werden muss. Und wir merken, dass Jesus Recht behalten hat und dass es nicht stimmt, was man in der Aufklärung gesagt hat, dass der Mensch gut ist. Nein, das ist ein ganz großer Irrtum. Und dann kommt aber genau in diese Aussage von Jesus diese Ermutigung. Wenn ihr das davon mitbekommt oder selbst drinsteckt, dann erschreckt euch nicht oder fürchtet euch nicht, heißt es dann in einer anderen Übersetzung. Habt keine Angst. Ich kündige euch das zwar an, das wird schlimm werden, aber habt keine Angst. Und Jesus will offensichtlich vor der damaligen kleinen Gemeinde von Jüngern und uns die Panik fernhalten, weil Angst immer ein schlechter Ratgeber ist. Er fügt nämlich hinzu, es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Es muss so kommen, stellt euch darauf ein. Das heißt, in Gottes Plan bis zum Ende der Welt werden auch diese Kriege irgendwie reinpassen. Nicht, dass er sie will und dass er sie macht, aber sie passen in seinen Plan mit rein. Und das ist etwas, wo Jesus uns mitten in mit dieser Negativbotschaft, in dieser Warnung ermutigen will. Habt keine Angst. Aber es gibt noch weitere. Zunehmende Naturkatastrophen kündigt er an. Erdbeben in verschiedenen Gegenden. Und danach spricht er von Anfang der Wehen. Man kann diese Erdbeben quasi als Signale der Schöpfung wahrnehmen, die Beginn einer neuen Schöpfung ankündigen. Und dann redet er auch von Hungersnöten, dass die Erde quasi die wachsende Weltbevölkerung nicht mehr ernähren kann. Merkwürdig, wie genau Jesus vor über 2000 Jahren das vorausgesehen hat. Damals war es ja undenkbar, dass die Weltbevölkerung nicht ernährt werden konnte. Aber heute sind wir davor, bei dieser Weltentwicklung der Menschheit. Und das sind alles Zeichen, die sogar schon im Alten Testament von den Propheten vorausgesagt wurden. Jesus wiederholt im Grunde genommen mit anderen Worten das Gleiche, das schon ein paar tausend Jahre in der Heiligen Schrift so steht. Dass Hungersnöte, Erdbeben, Gerichtszeichen Gottes sind, die vor dem Ende der Welt kommen werden. Ich hatte vor einiger Zeit eine Statistik in der Hand, die zeigte auf, dass die Anzahl der Erdbeben auf der Erde in den letzten 100 Jahren auffällig stark gestiegen ist. Sicher hat das mit neuen Messtechniken auch zu tun, aber man kann das nicht ganz wegdiskutieren, dass das eine massive Zunahme gegeben hat in den letzten 100 Jahren. Das bestätigen sogar der größte Rückversicherer, der Münchner Rück, dass die in den letzten 30, 40 Jahren die Zahl der Naturkatastrophen sich verfünffacht hat. Weil sie müssen dafür zahlen, also haben sie ganz klare Statistiken. Verfünffacht. 2011 war schon ein erstes Rekordjahr, 820 Schadensereignisse, die damals einen gesamtwirtschaftlichen Schaden von einer Höhe von 292 Milliarden Euro erreicht haben. Das ist unglaublich bei unseren angeblichen Fortschritten. Es haben noch nie so viele Menschen weltweit gehungert wie heute. Geht das überhaupt bei so einer Entwicklung in der Welt? obwohl wir technisch und landwirtschaftlich alle Möglichkeiten haben, imstande wären, alle Menschen auf dieser Erde zu versorgen, hungern nach wie vor, sterben jährlich Millionen, weil sie nichts zu essen haben. Und jetzt der Krieg wird das massiv verstärken. Zunehmende Erdbeben, Hungersnöte sind Zeichen der letzten Zeit, sagt Jesus. Das ist erst aber der Anfang, es ist wieder Beginn bei Geburtswehen, die eine neue Geburt einleiten. Genau wie Vorzeichen des Endes, die falschen Christusse, Kriege, Ängste, Kämpfe der Nationen, der Systeme, Erdbeben und Hungersnöte. Sie leiten die Geburt einer neuen Zeit ein. Und was für eine Perspektive ergibt sich da für die Gemeinde Jesu? Ja, eine Perspektive der Hoffnung und nicht der Panik, das ist Jesus ganz wichtig. Es ist eine Perspektive der Freude und nicht der Angst. Es ist nämlich ein Anfang und nicht das Ende. Gemeinde weiß, dass es weitergeht, egal wie die letzte Zeit aussieht. Weil sie ankündigen mit kleinen und großen Zeichen, dass er kommt mit großer Macht und in großer Herrlichkeit. Noch ein Zeichen, das beobachten wir seit Jahren jetzt schon, zunehmende Christenverfolgung. Wenn Jesus sagt, habt Acht auf euch selbst, dann will er damit nicht sagen, seine Gemeinde soll oder kann dem allen ausweichen. Nein, sie ist mittendrin. Und es heißt nur, seht, was mit euch passieren wird, dann stellt euch drauf ein, quasi. Für die Gemeinde beginnt, seit Jesus diese Welt verlassen hat wieder, die größte Verfolgungsgeschichte, die reicht von seiner Passion, von der Auferstehung bis zum Ende der Welt. Und eine nicht verfolgte Gemeinde, wie wir das in Deutschland erleben, ist eigentlich die Ausnahme in der Welt. Das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Wir haben uns so daran gewöhnt. Christen werden sich verantworten müssen, sagt Jesus. Das heißt, sie werden angezeigt, denunziert, angeklagt, sogar geschlagen werden, also gefoltert. Das haben schon die Apostel ganz am Anfang bekommen, die ersten Christen im Lauf des Römischen Reiches. Und immer wieder in verschiedenen Ländern ist das passiert. Das erleben wir gerade ganz massiv in gewissen Ländern. Open Doors gibt ja jedes Jahr einen Index heraus, wo die verfolgten Christen aufgezeigt werden, wo es am schlimmsten ist. Nordkorea ist seit Jahren Nummer 1, Saudi-Arabien, Iran, Irak, die kommunistischen Länder und so weiter, die islamischen Länder. Aber nicht nur, in vielen Ländern werden Menschen jedes Jahr, ca. 160.000, 170.000 Menschen sterben wegen ihres Glaubens an Jesus. Das geschieht damit, wie Jesus sagt, damit ihr vor ihnen meine Zeugen seid. Es ist faszinierend, die Berichte von Open Doors, dieser Organisation, zu lesen, die das immer wieder in den Mittelpunkt stellen, dass gerade in den Ländern, wo Christen am meisten unter Druck sind, die Gemeinde Jesu am schnellsten wächst. Es ist faszinierend. Schon der Kirchenvater, einer der Kirchenväter hat gesagt, das Blut der Kirche ist das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Als würde dann Zusammenhang bestehen, in hohem Druck unter den Christen sind, zu ihrer Verbreitung des Evangeliums. Das ist verrückt, aber Jesus sagt, genau das wird passieren. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und sogar Familienangehörige werden sich gegeneinander wenden, sagt Jesus, sehr realistisch. Kinder gegen Eltern, Bruder gegen Bruder. Hier werden Familienbande zerbrochen. Und das ist in manchen Ländern wirklich der Fall. Ich habe einen guten Freund, der ist aus Indien. Als er Christ wurde, er kam aus einer Brahmanenfamilie der höchsten Kaste, dann wurde er nicht nur verfolgt, ausgestoßen von der Familie, sondern man hat ein offizielles eine Beerdigung gefeiert. Und dann war er tot für die Familie. Und er musste fliehen und seine Brüder sind nach Deutschland hinterhergekommen, um ihn zu töten, wirklich dann auch zu beerdigen. So, und daran wird deutlich, oh, das ist ganz real in der Welt heute. Auch diese diese Konflikte in der Familie aufgrund des Glaubens. Und Jesus sagt sehr, sehr deutlich, das wird passieren. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Er richtet die Augen seiner Nachfolger auf ein herrliches Ziel. Ihr Lieben, es lohnt sich dafür zu leiden und auch zu sterben. Aber bleibt standhaft, haltet durch. Nicht, weil ihr Helden seid, nein, ihr seid bestimmt keine Helden, das haben die Jünger zigmal gezeigt, sondern weil ihr zu dem Sieger gehört. Und das ist, lohnt sich, alle Opfer dafür zu bringen. Ein schöner Punkt kommt hier auch vor. Die zunehmende Verbreitung des Evangeliums, der gute Nachricht von Jesus. Und das verfolge ich persönlich mit großem Interesse, dieses Zeichen. Jesus sagt hier mitten in diesem Abschnitt, in dem es um die Verfolgung der Christen und einen nie dagewesenen Ausmaß geht, bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Und wie Bengel, ein Theologe des Pietismus, mal sagte, benutzt Gott sogar die Verfolgungen, um das Evangelium auszubreiten, was ich eben schon sagte. Jesus macht deutlich, das Ende der Welt wird nicht kommen, bevor allen Völkern das Evangelium verkündigt wird. Und das ist eine Prophezeiung darüber, dass in der ganzen Welt diese gute Botschaft sich verbreiten wird. Und da sind natürlich heutzutage technische Möglichkeiten, die gab es noch nie in der Weltgeschichte. Heute kann jeder im Grunde genommen über Internet oder über andere Medien das Evangelium hören. Und es wird sehr, sehr viel gebraucht. Jeden Tag bekehren sich heute Zehntausende Menschen zu Jesus. Man sieht allein die Entwicklung. 1990 gab es in Afrika zum Beispiel nur 4% Christen. Heute geht man von 40% aus. Jeder zweite fast. In Lateinamerika entwickelt sich die Christenheit 3 bis 4 Mal so schnell wie die Bevölkerung. Man kann sagen, das ganze Christentum hat sich vom Norden in den Süden verschoben. Inzwischen sieht man uns in Deutschland als Missionsland, wie man früher anders nach Afrika geguckt hat. Sie sehen Christen in anderen Ländern der Welt uns als Missionsland. Das ist ein bisschen peinlich für uns als Reformationsland, ja. Aber genauso sieht man uns. Wenn man genauer hinguckt auf die Zahlen, man kann sagen, zwischen 2 und 3% der deutschen Bevölkerung wird sagen, ich bin überzeugter Christ. Mehr nicht. Korea geht von 40% aus, dass Menschen das sagen in Südkorea. Die beten, die Christen in Korea, weiß ich aus gesicherter Quelle, beten intensiv, täglich, regelmäßig für Deutschland, dass hier wieder eine Erweckung passiert, dass Gott sich hier wieder durchsetzt. Hat mir ein Freund vor kurzem noch erzählt, dass er da hochrangigen Christen in Südkorea begegnet ist, die ihm das gesagt haben. Wir beten täglich für euch. Das passiert. Das ist ein sehr ermutigendes Zeichen, wenn man das genau guckt, wie sich das entwickelt. Das Christentum vergrößert sich radikal und schnell, aber nicht bei uns, dummerweise. Wir kriegen davon nichts mit. Hier so eine Gemeinde würde man in Südkorea als einen kleinen Hauskreis bezeichnen. Da gibt es Gemeinden mit 20.000, 30.000 Besuchern und mehr am Sonntag. Ja, das sind andere Dimensionen. Da lachen die über uns hier. Machen sie natürlich nicht, aber sie könnten. Vielleicht geheim. Und wenn wir dann als Westeuropäer oder als westliche Welt auftreten, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen, was das geistliche Leben angeht, dann können wir wirklich lachen. Unsere Theologen werden nicht mehr auf große Konferenzen in Asien und Afrika eingeladen, weil sie sagen, die Westeuropäer haben nichts mehr zu sagen. Das hat mir ein Professor, ein Theologieprofessor gesagt. Aber das ist ziemlich wehmütig gesagt. Sie werden nicht mehr eingeladen. Wir haben nichts mehr zu bieten. In Kenia, in Mombasa, eine große eine Konferenz gemacht wird mit 20.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Da sind die Deutschen fast nicht vertreten, höchstens als Besucher, um was zu lernen. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das tut uns ein bisschen weh, es ist aber ein gutes Zeichen. Es entwickelt sich, das Evangelium verbreitet sich in der Welt. Letztes Zeichen, vielleicht nochmal, das ist das einzige Zeichen, an dem wir selbst etwas beteiligt sein dürfen. Alles andere wird geschehen, sagt Jesus, aber an dem Punkt dürfen wir beteiligt sein. Wir können mit unserem Leben, mit unseren Gottesdiensten, mit unserer Hilfe, diakonisch wie auch immer, in der Welt etwas bewirken, dass Menschen von der Liebe Gottes etwas erfahren. Und das machen Menschen in der ganzen Welt. Bei uns ist es ein bisschen stockend. Und deswegen können wir von anderen Christen in der Welt sehr, sehr viel lernen. Und sollten wir den Blick richten in andere Gegenden in der Welt, wo Brüder und Schwestern ganz anders ihr Christsein leben, als wir das tun. Und deswegen vielleicht auch viel mehr passiert. Und das letzte Zeichen sind kosmische Erschütterungen. Die nennt Jesus noch als letztes, kurz bevor es dann so weit kommt. Nach jener Zeit der Not, er beschreibt die anderen Zeichen als nach jener Zeit der Not, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das ist ganz kurz bevor Jesus kommt. Also wird kosmisch was passieren und das wird jeder sehen, sagt Jesus. Das wird jeder mitbekommen. Vielleicht wird man wissenschaftlich sagen, das ist ein Wechsel der Sonneneruptionen oder Kometeneinschläge, was auch immer. Aber Christen, die von diesem Zeichen gelesen haben, von Jesus gehört haben, wissen, so, jetzt kommt's. Jetzt kommt er bald. Und interessanterweise, das wird schon im Alten Testament, zum Beispiel beim Propheten Joel, angekündigt. Und dann, nach diesem letzten Vorzeichen, wird Jesus wiederkommen. Er wird mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken, wird man ihn kommen sehen. Er durchbricht diese ganze Dunkelheit, durchbricht das Licht. Und Jesus kommt das zweite Mal, nicht mehr wie an Weihnachten als kleines Baby, sondern als Herr aller Herren und König aller Könige. Und das wird so unzweideutig sein, dass jeder darüber das weiß. Und es wird keine Diskussion darüber geben. Und dann wird er alle, die zu ihm gehören und an ihn glauben, zusammenrufen. Und es wird eine große Gemeinde sein. Wie das sein wird, darüber streiten sich die Gelehrten. Aber es wird passieren. Genau wie Jesus die anderen Voraussagen gemacht hat und sie sind eingetroffen, wird das genauso auch eintreffen. Und der König aller Könige, der Herr aller Herren, wird zeigen, dass er das ist. Und dann, in dem Augenblick, wo er diejenigen, die er dadurch ehren wird, indem er sie zusammenbringt, das wird alle schlimmen Dinge, die vorher geschehen sind, und manche Christen werden furchtbare Dinge erleben, werden alle Dinge plötzlich, die man ausgehalten hat, die an allem geschehen sind, werden verblassen, aufgrund der Herrlichkeit dessen, was dann passiert. Dieser Augenblick wird nicht mehr aufhören. Dann bricht die Ewigkeit an. Es wird keine Zeit mehr geben. Es wird unaufhörlich dieser Augenblick sein. Es wird eine Feier beginnen, sagt Jesus. Die wird nie ändern. Wir werden diesen Herrn der Herren feiern, der Mensch geworden ist, auf diese Erde gekommen ist und uns erlöst hat. Und jetzt das zweite Mal kommt, um uns in seine Herrlichkeit zu holen. Und das ist etwas, was Jesus nun weitergibt. Er will uns keine Angst machen, genau wie die Offenbarung auch kein Buch ist, das Angst bewirken soll. Sondern er will uns ermutigen. Er sagt, am Ende bin ich der Herr. Gott hat die Zügel nie aus der Hand gelassen. Und egal, was in dieser Welt heute passiert, in der Ukraine oder in Russland oder wo auch immer, sollte ein dritter Weltkrieg kommen, egal wie negativ sich Dinge entwickeln werden, Jesus verliert nicht die Kontrolle. Er hat die Kontrolle, er hat alles in der Hand. Und er fordert uns darauf, ihm zu vertrauen und uns auf ihn auszurichten. Und das ist im Grunde genommen in aller Katastrophen unsere wichtigste Frage. Wie nah bin ich an Jesus? Will ich ihn nah an mich ranlassen und mich auf ihn ausrichten oder nicht? Und dann wird dieses Wiedersehen mit ihm ein freudiges Wiedersehen sein. Wenn wir dann die Knie beugen vor ihm, werden die einen das tun, weil sie sich total freuen und begeistert sind über diesen Herrn. Und die anderen werden das gezwungenermaßen tun, aber sie werden es genauso tun. Und du triffst jetzt die Entscheidung, mit welcher Haltung du das später tun wirst, wenn er kommt. Und ich ermutige dich zu der ersten Haltung. Ja, das voll Freude zu tun. Begeistert. Mit allem, was du mitbringst, an Begeisterung und Freude. Und lass uns das jetzt vielleicht mal zu einem Lied machen. Bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Das ist ein alter Gospel. Man steht da am besten zu auf und schnippst mit den Fingern, wenn man möchte. Aber das so ein bisschen so die Freude rüberbringen zu lassen. Ja, weinen hört dann auf, wenn wir Gott als König sehen. Genau das, was Jesus hier sagt. Und ich lade uns ein, das mitzusingen.